Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Neuer Anlauf im Konflikt mit Libyen. Eine Schweizer Verhandlungsdelegation ist nach Tripolis geflogen. Für neue Kampfjets. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats stellt sich gegen Verteidigungsminister Maurer. Wahlbetrug in Afghanistan offiziell bestätigt. Hunderttausende Stimmen für Präsident Karzai sind ungültig. Später dann Drogenkorridor Belutschistan. Ein Gespräch über den Teil Irans, wo gestern ein Anschlag auf Revolutionsgardisten verübt wurde. Die ideale Energie. Sie kommt aus der Tiefe der Erde. Aber wie kommt man da ran? Zürich nimmt Anlauf. Und Indien in der Wasserkrise. Das heutige Dossier vom Fluss Yamuna in Neu-Delhi. Ein toter Fluss, von dessen Wasser eigentlich Millionen Menschen leben sollten. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Daniel Hofer. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Eine Schweizer Delegation ist in Libyen eingetroffen, wie das EDA verschiedene Medienberichte bestätigt. Geleitet werde die Delegation von Staatssekretär Michael Ambühl. Ziel sei es, Kontakt mit den beiden in Libyen festgehaltenen Schweizern herzustellen. Morgen läuft die Frist zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern ab. Wo sich die beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer befinden, ist weiterhin unklar. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will die laufenden Arbeiten zur Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs nicht abbrechen. Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat, das Evaluationsverfahren solle fortgesetzt werden. Über den eventuellen Verzicht auf ein neues Kampfflugzeug solle erst diskutiert werden, wenn der sicherheitspolitische Bericht des Bundesrats vorliege. Die Sicherheitspolitische Kommission hörte VBS-Chef Maurer an, der dem Bundesrat letzte Woche beantragt hatte, auf den Ersatz der Tigerflotte zu verzichten. Maurer begründete seinen Antrag mit dem fehlenden Geld. Die Schweizer Armee habe so viele andere Aufgaben zu erledigen, dass es für neue Kampfjets nicht auch noch reiche. In Afghanistan ist die offizielle Untersuchung über die Präsidentschaftswahl abgeschlossen. Laut der Beschwerdekommission, welche die Betrugsvorwürfe untersucht hat, sind hunderttausende Stimmen für Präsident Karzai ungültig. Damit ist aber immer noch nicht klar, ob Amtsinhaber Karzai die absolute Mehrheit bei der Wahl tatsächlich verfehlt hat. Die unabhängige Wahlkommission muss dies noch bestätigen. Wäre dies der Fall, gäbe es eine Stichwahl zwischen Karzai und seinem Herausforderer Abdullah Abdullah. In Pakistan fordern die Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und den Taliban immer mehr Tote. Bisher sind laut Armeeangaben mindestens 70 islamische Extremisten und 9 Soldaten getötet worden. Laut Augenzeugen leisteten die Taliban mehr Widerstand als erwartet. Zehntausende Zivilpersonen flüchten aus der betroffenen Region Südwaziristan. Die pakistanische Armee hatte ihre Offensive gegen die Taliban am Samstag gestartet. Rund 30.000 pakistanische Soldaten kämpfen gegen etwa 15.000 Taliban-Kämpfer. Die Milchbauern in der EU können nach monatelangen Protesten auf Geld aus Brüssel hoffen. EU-Agrarkommissarin Marianne Fischer-Böhl hat den Bauern 280 Millionen Euro versprochen. Das sind rund 1.000 Euro pro Bauer. Die EU-Finanzminister müssen die neuen Subventionen noch bewilligen. In Frankreich hat die Polizei einen mutmaßlichen Anführer der baskischen Terrororganisation ETA festgenommen. Laut des spanischen Innenministeriums handelt es sich um den Chef des politischen Arms der ETA. Nach dem Mann war seit über 7 Jahren gefahndet worden. Bereits letzte Woche waren in Spanien 6 mutmaßlich ranghohe ETA-Mitglieder verhaftet worden. Die USA setzen die sudanesische Regierung wegen des Konflikts in Darfur weiter unter Druck. Präsident Obama sagte, man wolle die Sanktionen gegen das Regime in Sudan verlängern. Außenministerin Clinton sagte, Konflikt und Völkermord in Darfur müssten beendet werden und Sudan dürfe Terroristen keinen Unterschlupf bieten. Im Konflikt in der Region Darfur sind nach Schätzungen der UNO 300.000 Menschen getötet und ca. 3 Millionen vertrieben worden. Für die 7 Sitze in der Genfer Kantonsregierung bewerben sich 16 Kandidaten. Die Liberalen, FDP und CVP wollen bei den Wahlen am 15. November mit einer gemeinsamen Kampagne die bürgerliche Mehrheit zurückerobern. 4 Jahre hat Rot-Grün die Genfer Regierung dominiert. Das Mouvement Citoyen Genevois geht mit 2 Kandidaten ins Rennen. Die rechtspopulistische Partei ist seit den Parlamentswahlen vor einer Woche zweitgrößte Partei im Kanton Genf. Der große Sendeturm des stillgelegten Radiosenders Beromünster wird unter Denkmalschutz gestellt. Damit soll der kulturhistorischen Bedeutung des ehemaligen Landessenders Beromünster Rechnung getragen werden, teilt der Kanton Luzern mit. Nicht unter Schutz gestellt werden jedoch der kleine Sendeturm und die übrigen Gebäude der Anlage, dies vor allem aus Kostengründen. Zum Sport. In der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft kommt es in Europa zu folgenden Entscheidungspartien. Irland spielt gegen Frankreich, Portugal gegen Bosnien-Herzegowina. Griechenland trifft auf die Ukraine und Russland auf Slowenien. Die Hin- und Rückspiele finden am 14. und 18. November statt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.436 Punkten, plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.099 Punkten, plus 1%. Der Euro wird zu 1.5138 gehandelt, der Dollar zu 1.0121. Das Wetter morgen Vormittag liegt über dem Mittelland Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze bei etwa 900 Metern. Dieser löst sich bis zum frühen Nachmittag meist auf. Sonst scheint die Sonne. Am Nachmittag ziehen aus Westen dünne Schleierwolken auf. Im Süden scheint ebenfalls häufig die Sonne, nur im Südtessin ziehen zeitweise Hochnebelfelder vorüber. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 10 und 14 Grad. Am Mittwoch gibt es im Norden ein Gemisch aus Nebel, Wolkenfeldern und Sonnenschein bei 12 Grad. In den Alpentälern wird es mit starkem Föhn sogar bis 18 Grad mild. Im Süden ist es dagegen bewölkt und es kommt Regen auf.
Sie hören Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Neues über die Wahlen in Afghanistan und doch ist nur wenig klarer geworden. Iran zeigt auf Pakistan und die USA. Erklärungen von der Iran-Expertin zum gestrigen Anschlag auf die Revolutionsgarden. Dann der Streit um die Milch. Die EU will Geld locker machen für die Bauern. Eine Stadt möchte sich besser kennenlernen.
Wichtig ist hier, dass wir herausfinden, wie es unter Zürich aussieht.
Der Zürcher Stadtrat Andres Türler über die Erdwärme als Energie der Zukunft. Wenn der eigene Nabel den Blick in die weite Welt versperrt. Schweizer Zeitungen sparen und kürzen die Auslandberichte. Feuchte Augen, harte Worte. Australiens Premier mimt in der Asylpolitik den Hardliner. Toter Fluss, gefährliches Leben. Indien und die Wasserkrise. Doch zunächst jetzt zu 2 wichtigen Themen aus der Schweizer Politik, dem Streit um die Kampfjetbeschaffung und zunächst den Konflikt Schweiz-Libyen. Zwischen der Schweiz und Libyen finden offenbar wieder Gespräche statt, nachdem der Kontakt letzte Woche völlig abgebrochen war. Eine Schweizer Delegation ist nach Tripolis gereist, um den Kontakt mit den beiden festgehaltenen Schweizer Geschäftsleuten wieder herzustellen. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Morgen läuft die Frist von 60 Tagen ab, innerhalb der die Schweiz und Libyen wieder normale Beziehungen herstellen müssten. So sieht es der Vertrag vor, den Bundespräsident Hans-Rudolf Merz vor 2 Monaten mit dem libyschen Premierminister unterzeichnet hat. Doch nicht ein einziger Punkt des Vertrages ist von libyscher Seite bisher erfüllt worden. Insbesondere werden 2 Schweizer Geschäftsleute weiterhin an der Ausreise gehindert. Schlimmer noch, sie sind inzwischen unter Vorwand eines Gesundheitschecks an einen geheimen Ort verbracht worden, wo sie streng bewacht werden. Immerhin scheint nun wieder Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Nachdem noch letzte Woche die Kontakte zwischen der Schweiz und Libyen unterbrochen waren und die libyschen Behörden nicht einmal Visagesuche einer Schweizer Delegation behandeln mochten, wurde den Schweizer Vertretern nun über das Wochenende kurzfristig die Einreise erlaubt. Das Departement von Außenministerin Micheline Galmiret bestätigt eine Meldung des Tessiner Fernsehens, wonach eine mehrköpfige Delegation unter Leitung von Staatssekretär Michael Ambühl gestern zu Gesprächen in Tripolis eingetroffen sei. Dieser Besuch diene der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten, schreibt das Außendepartement. Nähere Informationen könnten bis auf Weiteres nicht erteilt werden. Gemäß Angaben des Westschweizer Fernsehens wird die Delegation bereits heute Abend wieder in der Schweiz erwartet. Die Gruppe um Staatssekretär Ambühl wolle mindestens mit den beiden Schweizern wieder Kontakte herstellen und sich über ihren Gesundheitszustand informieren. Sollte dies nicht gelingen, überlege sich die Schweiz Retorsionsmaßnahmen, zum Beispiel Einschränkungen bei der Vergabe von Visa für libysche Staatsangehörige. Damit würden für libysche Geschäftsleute aufgrund des Schengen-Abkommens Reisen im ganzen europäischen Raum zum bürokratischen Hindernislauf. Ob mit dieser ersten Reise von Schweizer Vertretern nach Tripolis seit der Vertragsunterzeichnung durch Bundespräsident Merz der Durchbruch gelingen kann, das wird erst beurteilt werden können, wenn die Schweizer Delegation aus Libyen zurückgekehrt ist. Aufgrund des bisherigen Verhaltens des libyschen Staatschefs Gaddafi ist nicht auszuschließen, dass die Schweizer ohne greifbare Resultate nach Hause zurückkehren.
Philipp Burkhardt. Der Antrag von Verteidigungsminister Ueli Maurer, auf die Beschaffung neuer Kampfjets zu verzichten, hat einen großen Wirbel ausgelöst. Heute musste Maurer der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats Red und Antwort stehen. Diese sprach sich deutlich dafür aus, das Evaluationsverfahren weiterzuführen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Nun ist es offiziell. Verteidigungsminister Ueli Maurer wollte an der letzten Bundesratssitzung die Beschaffung neuer Kampfjets abbrechen. Dies habe Ueli Maurer heute vor der Sicherheitspolitischen Kommission erklärt, sagt deren Präsident Bruno Zuppiger.
Herr Maurer hat dem Bundesrat beantragt, die Evaluation für den Tiger-Teilersatz zum jetzigen Zeitpunkt abzubrechen.
Denn es fehle am Geld für den Teilersatz, habe Maurer vorgerechnet.
Er hat ganz klar ausgeführt, wie die ursprüngliche Armee konzipiert worden ist und dass ihm eigentlich für die Erfüllung der damaligen Konzeption Armee 21 zum heutigen Zeitpunkt ein Loch von 500 bis 700 Millionen Franken eigentlich finanzielle Mittel fehlen.
Aussichten auf zusätzliche finanzielle Mittel habe Maurer keine gehabt, ergänzt Kommissionsmitglied Hans Wittmer. So habe Maurer von einem gescheiterten Antrag an den Gesamtbundesrat berichtet.
Er hat auch noch eigentlich in einem Nebensatz oder vielleicht in zwei Nebensätzen gesagt, dass er einen Antrag gestellt hat auf mehr Geld. Und dieser sei eben nicht akzeptiert worden. Und das hat für ihn zu einer Situation geführt, die ihn in Verantwortung dazu eigentlich gezwungen hat, zu sagen, jetzt gibt es einen Abbruch.
Maurer wolle mit der Evaluation für neue Kampfjets erst wieder 2015 beginnen und 2017 erst einen Entscheid fällen. Während eine Minderheit der Sicherheitspolitischen Kommission diesen Abbruch versteht oder gar begrüßt, will eine Mehrheit davon nichts wissen. Mit 18-8 Stimmen wurde beschlossen, dem Bundesrat einen Brief zu schreiben. Darin empfiehlt man dem Bundesrat, auf das Projekt Tiger-Teilersatz nicht zu verzichten. Die inhaltlichen Diskussionen sollten erst nach dem Vorliegen des sicherheitspolitischen Berichtes geführt werden. Zudem verlangt eine Mehrheit, dass der Armee zusätzliche finanzielle Mittel gewährt werden.
Auch zwei Monate nach den Präsidentschaftswahlen in Afghanistan steht das definitive Endergebnis noch immer nicht fest. Heute hat zwar die Wahlbeschwerdekommission den Schlussbericht vorgelegt und Hunderttausende Stimmen für Amtsinhaber Karzai für ungültig erklärt. Damit dürfte Karzai das nötige Mehr knapp verfehlt haben. Wie es nun weitergeht, ist aber trotzdem unklar. Fredrik Steiger.
Schiedsrichter der afghanischen Präsidentschaftswahl ist die Wahlbeschwerdekommission. Ihr gehören Ausländer und Afghanen an, geleitet wird sie von einem Kanadier. Ihr Renommee ist gut. Und sie bestätigt nun amtlich, dass bei der Wahl massiv betrogen wurde. Deshalb sollen die Stimmen aus 210 Wahlkreisen ganz für ungültig erklärt werden. In Hunderten von weiteren Wahlkreisen müssen zigtausende von gefälschten Stimmen abgezogen werden. Laut inoffiziellen Quellen hat nach diesen Korrekturen der amtierende Präsident Hamid Karzai im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erreicht. Das heißt, nötig würde ein zweiter Wahlgang. Doch Karzai selber wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, zum Ärger vieler westlicher Spitzenpolitiker, die ihn zum Einlenken bewegen wollen. Frankreichs Außenminister Bernard Kouchner reiste deswegen gar persönlich nach Kabul.
Nous nous inquiétons de voir que Monsieur Karzai maintenant n'accepterait pas si c'est lui ou si c'est un autre.
Der Westen sei besorgt darüber, dass Karzai sich einem zweiten Wahlgang verweigere. Und auch US-Außenministerin Hillary Clinton machte klar,
Wenn
das bereinigte Wahlergebnis einen zweiten Wahlgang verlange, dann habe dieser stattzufinden. Das sei trotz des baldigen Wintereinbruchs und logistischer Probleme machbar. Allerdings, auch viele Afghanen lehnen einen zweiten Wahlgang ab, denn dann müssten sie wiederum massenhaft Anschläge der Taliban fürchten. Hingegen hat Karzai gute Chancen, in einer zweiten Runde über seinen Rivalen Abdullah Abdullah zu siegen. Doch er sieht es offenbar als persönliche Schmach, erneut antreten zu müssen. Zumal er damit eingestehen müsste, dass der erste Wahlgang massiv zu seinen Gunsten manipuliert war. Karzai, früher Liebkind der Amerikaner, dem unter Präsident George Bush die Türen des Weißen Hauses stets offen standen, gebärdet sich zunehmend als Drittweltpotentat. Damit wird er für den Westen vom Partner zum Problem. Wie zum Beispiel soll der Bevölkerung in den NATO-Staaten verkauft werden, dass über 100.000 westliche Soldaten am Hindukusch einen demokratisch nicht legitimierten Präsidenten und seine zum Teil aus Warlords bestehende Regierung stützen. Solange Karzai nicht durch einen einigermaßen korrekten und betrugsfreien zweiten Wahlgang legitimiert ist, kann die internationale Gemeinschaft nicht ernsthaft eine dringend nötige neue Afghanistan-Strategie diskutieren. Rahm Emanuel, enger Berater von US-Präsident Barack Obama, macht klar,
what President Karzai must do, you know, the process there is a credible and legitimate.
Es brauche ein Ergebnis, das besonders auch die Afghanen selber als legitim akzeptierten.
Whether that's through a runoff, whether that's through negotiations, result.
Entweder dank eines zweiten Wahlgangs oder indem sich Karzai und sein Herausforderer Abdullah auf eine Regierung der nationalen Einheit verständigten. Auch für die NATO ist klar, es braucht in Kabul einen glaubwürdigen Partner, wenn sich der Westen weiterhin massiv engagieren soll. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen:
There is a strong need for the international community to have a credible and accountable government.
Solange dieser Partner fehle, sei es auch müßig, über die Forderung des NATO-Kommandeurs in Kabul zu diskutieren, sogar noch bis zu 50.000 zusätzliche Soldaten zu entsenden.
I don't envisage any decision concerning troop numbers.
Der Westen verliert offenkundig die Geduld mit Karzai. Doch noch ist dieser nicht gewillt, dem Druck nachzugeben. Stattdessen kritisiert er die Wahlbeschwerdekommission und spricht von britisch-amerikanischen Verschwörungen mit dem Ziel, ihm den Wahlsieg zu rauben.
Fredrik Steiger über mögliche Szenarien in Afghanistan. Wir bleiben in dieser spannungsgeladenen Weltgegend. Im Iran, dem westlichen Nachbarland Afghanistans und Pakistans, sind gestern bei einem Selbstmordanschlag auf ein Treffen von Stammesführern und Revolutionswächtern mindestens 40 Menschen getötet worden, darunter zwei hohe Offiziere. Der Anschlag ereignete sich in der iranischen Krisenregion Sistan-Belutschistan, gleich an der Grenze zu Pakistan. Zu der Tat bekannt hat sich die sunnitische Gruppe Chundula. Ich habe darüber mit Christiane Hoffmann, der Iran-Expertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gesprochen und sie zunächst gefragt: Welche Bedeutung hat Belutschistan im äußersten Südosten Irans für das Land selbst, aber auch für die Region?
Ja, das ist seit Jahren eine sehr spannungsreiche Region. Wichtig ist sie vor allen Dingen deshalb, weil es ja die Grenze zu Afghanistan und Pakistan markiert. Und über diese Grenze kommt ein Großteil der afghanischen Drogen nach Europa. Die iranischen Revolutionsgarden kämpfen da sozusagen wirklich einen Drogenkrieg an der Grenze mit vielen tausend Toten mittlerweile. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Berichte darüber, dass die Revolutionsgarden selbst in den Drogenhandel mit verstrickt sind. Das ist also eine höchst brisante Situation für Teheran. Und es gibt ja auch einen Menschenschmuggel, der über diese Grenze verläuft. Einerseits afghanische Flüchtlinge, die nach Iran kommen, andererseits islamistische Extremisten, die aus Zentralasien oder aus der Golfregion zu den Taliban nach Afghanistan stoßen oder eben nach Waziristan in Pakistan. Das läuft alles über diese Provinz Sistan-Balochistan.
Jetzt hat die Chundula, diese sunnitische Untergrundgruppe, auf Deutsch Gottes Soldaten, sich bekannt zu dem Anschlag. Sie hat aber nicht zum ersten Mal zugeschlagen in Balochistan, aber dieses Mal gab es recht viele Opfer und vor allem sind zwei hohe Offiziere darunter. Was will diese Chundula erreichen?
Djundula ist ja vor allen Dingen aufgefallen 2005 durch einen Anschlag auf den iranischen Präsidenten, damals als er die Region besuchte. Das ist eine sunnitische, separatistische Organisation. Sistan Balochistan ist ja vor allen Dingen von Sunniten bewohnt und die von Teheran entsandte schiitische Verwaltungsschicht ist wirklich da nur so eine dünne Gruppe. Djundula ist auch eine Organisation der Belutschen, die sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan noch leben und selbst wenn vielleicht nicht immer das offen gefordert wird, steht dahinter sicher auch das Streben nach einem eigenen Staat für die Belutschen.
Das iranische Staatsfernsehen hat gleich nach dem Anschlag von einer nur lokalen sunnitischen Rebellengruppe gesprochen. Ist das irgendwie ein Versuch, das Ganze herunterzuspielen?
Ja, es gibt ja in Iran in vielen Provinzen ethnische Spannungen und da versucht die Zentralregierung schon, das so wenig wie möglich auch publik zu machen. Vor allen Dingen brisant ist Kurdistan, aber auch die Araber am Golf in der Provinz Khuzestan oder die Aseris. Es ist ja nicht zufällig, dass seit vielen Jahren kein ethnischer Zensus mehr veröffentlicht worden ist in Iran. Es heißt nämlich, dass die eigentlichen Perser mittlerweile weniger als die Hälfte der Bevölkerung des Landes stellen.
Die iranischen Revolutionswächter ihrerseits sagten, hinter dem Anschlag stecke das Ausland, konkret die USA, Großbritannien und Pakistan, die Geheimdienste dieser drei Länder. Welches Interesse könnten die denn überhaupt daran haben, Balochistan zu destabilisieren?
Naja, unter der Regierung Bush war das ja kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten Geld zur Verfügung stellen, um das Regime in Teheran zu destabilisieren, Stichwort Regimewechsel. Und dass man das auch über ethnische Gruppen versucht, das ist doch relativ naheliegend.
Sie haben bereits erwähnt, dass Balochistan wichtig ist für den Drogenhandel und Menschenschmuggel auch. Könnte es sein, dass der Hintergrund dieses Anschlages hier liegt, in kriminellen Machenschaften?
Es ist relativ unwahrscheinlich, nachdem sich Djundula so schnell zu dem Anschlag bekannt hat. Völlig ausschließen kann man das aber nicht, denn diese Drogen sind natürlich ein riesiges Geschäft und wie man eben vermutet, auch eine wichtige Finanzquelle für die Revolutionswächter oder zumindest für bestimmte Teile darin. Also völlig ausschließen kann man auch so etwas nicht.
Es war Christiane Hoffmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Milch steht derzeit regelmäßig auf der Agenda der Europäischen Union. Auch heute. Einmal mehr diskutierten die Agrarminister in Luxemburg und einmal mehr demonstrierten draußen die Bauern. Wie vor zwei Wochen in Brüssel. Dasselbe Problem, dieselben Akteure und doch nicht ganz dasselbe Stück. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Es gibt eine Neuigkeit im Dauerkonflikt zwischen EU-Milchbauern und Landwirtschaftsministern. Es ist eine Zahl 280 Millionen Euro. So viel Nothilfe sollen die Milchbauern bekommen. Sie leiden, weil der Liter Milch ihnen dieses Jahr zeitweilig nicht einmal mehr 30 Rappen einbrachte. Nun gibt's also doch EU-Geld. Vor kurzem noch sagte die zuständige EU-Kommissarin Marianne Fischer-Böhl, sie habe keins mehr zu verteilen. Jetzt sagt sie, sie greife zum letzten Notgroschen. Sie tue es, weil 21 Länder dies dringend wünschten und
it's actually a possibility to try to calm down the dairy producers, not only those in Luxembourg here today, but in general.
Man wolle mit diesen 280 Millionen die Milchbauern beruhigen. Die dauernden Straßenproteste müssten aufhören. Doch die beruhigende Wirkung blieb heute aus. Zu wenig sei dies, sagten manche Bauernverbände sofort und forderten bis zu einer Milliarde. Bemerkenswerter war die Reaktion der vielen eher kleinen Milchbauern draußen auf der Straße. Sie leiden am stärksten unter dem Milchdumping. Wir wollen nicht Geld, sagten sie aufgebracht, wir wollen Regulierung. Und Regulierung heißt für sie, die Politik soll die produzierte Milchmenge steuern und so den Preis vor dem Zerfall schützen. Wie das in der EU und in der Schweiz während Jahrzehnten gemacht wurde. Die Schweiz hat die sogenannten Kontingente dieses Jahr aufgegeben. Die EU, hier spricht man von Quoten, will diese bis ins Jahr 2015 ganz aufgeben. Und daran, sagte Fischer-Böhl, wolle niemand rütteln.
There's no requirement from any delegation to question the decision on the expiry of the quota system in 2015. I mean, that has to be crystal clear.
Kein einziges Land stelle das Auslaufen der Quote in Frage. Das sei kristallklar. Die zweite Neuigkeit des Tages lautet also, es gibt keine. Die EU verteilt in der Milchpolitik einen Trostbatzen und bleibt auf Kurs in Richtung freier Milchmarkt.
Urs Bruderer im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen hier: dünnere Auslandteile in Schweizer Zeitungen. Flüchtlingsdrama bewegt Australien und doch bewegt sich nichts in der Flüchtlingspolitik. Und Indien und die Wasserkrise. Doch zunächst jetzt die ideale Energiequelle. Sie steht unbeschränkt zur Verfügung, Tag und Nacht, und sie verursacht keine Emissionen. Und es gibt sie, diese Energiequelle, die Geothermie, die Wärme, die aus der Erde kommt. Sie gilt als Energie der Zukunft. Ein erstes Projekt in Basel wurde gestoppt, nachdem es in der Region zu leichten Erdbeben gekommen war. Nun will man mitten in der Stadt Zürich die Erdwärme anzapfen. Klaus Ammann.
Ein 25 Meter hoher orangefarbener Bohrturm steht mitten in einer Grossbaustelle in der Nähe des Triemli-Spitals. Alles ist bereit, nur Einsprachen verhindern noch, dass der Bohrkopf sich in den Boden frisst. Die Stadt Zürich hofft, dass das Verwaltungsgericht bald grünes Licht gibt. Denn diese erste Probebohrung in der Stadt sei zentral, sagt der Vorsteher der industriellen Betriebe, Stadtrat Andres Thürler.
Wichtig ist hier, dass wir herausfinden, wie es unter Zürich aussieht.
Wie der Boden unter Zürich beschaffen ist und in welcher Tiefe wie warmes oder gar heißes Wasser fließt, weiß zurzeit niemand. Die Hoffnung ist da, dass der Bohrkopf in rund 3 Kilometern Tiefe auf rund 85 Grad warmes Wasser stößt. Dieses würde dann, anders als in Basel, nur zum Heizen benutzt. Die Zürcherinnen und Zürcher müssen denn auch keine Angst haben, dass die Erde bebt, sobald der Bohrkopf dreht, versichert Andres Thürler.
Die Fachleute schließen ein gleichartiges Beben wie in Basel praktisch aus. Wir haben 3 grundsätzlich verschiedene Ausgangslagen. Auf der einen Seite bohren wir nur auf etwa 3000 Meter. In Basel wurde auf 5000 Meter gebohrt. In Basel ist eine geologisch bewegliche Zone, eine unruhige Zone, ganz im Gegensatz zu Zürich. Und der dritte große Unterschied zu Basel ist, wir machen ein Loch und fertig. Und in Basel wurde in diesem Loch mit hohem Druck das Gestein aufgesprengt.
Nur so kann nämlich aus Erdwärme auch elektrischer Strom gewonnen werden. So weit will man in Zürich jedoch nicht gehen. Im besten Fall würde künftig also das große Triemli-Spital und eine Genossenschaftssiedlung mit Wasser aus der Tiefe umweltfreundlich geheizt. Kein richtig großer Schritt in die Richtung des geplanten Atomausstiegs, gibt Andres Thürler zu.
Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass Geothermie Energie aus eigenem Grund und Boden ist, braucht also keine Überlandleitungen mehr, sondern wir haben die Energie quasi vor unserer eigenen Haustüre, ohne Leitungsverlust. Es ist Bandenergie, die zur Verfügung steht, im Gegensatz zur Sonnenenergie oder zur Windenergie.
Sprich, Erdwärme steht immer gleich zur Verfügung, unabhängig davon, ob der Wind bläst oder die Sonne scheint. Und deshalb setzt die Stadt Zürich große Hoffnungen in die Geothermie. Das Schicksal dieser Technologie in Zürich liegt nun jedoch auch in den Händen der Stimmbürger. Diese entscheiden am 29. November, ob beim Triemli ein zweites Loch gebohrt werden darf, für den Fall, dass die Probebohrung erfolgreich ist. Das Zürcher Projekt ist am weitesten entwickelt, doch auch andere Städte machen vorwärts. St. Gallen plant ein ganzes Erdwärmekraftwerk und an verschiedenen Orten in der Westschweiz sind Projekte am Anlaufen. Europaweit sei die Schweiz in Sachen Geothermie gut dabei, sagt die einzige Geothermie-Professorin in der Schweiz, Eva Schill von der Universität Neuenburg.
Aber wir sind im Prinzip in so einer Aufbruchsstimmung wie alle anderen Länder auch. In Deutschland ist man eigentlich einen Schritt weiter. Man hat schon einige Projekte realisiert. In Frankreich sind wir etwa auf dem gleichen Stand wie in der Schweiz. Also wir liegen da so irgendwo im Mittelfeld.
Je nachdem, welche Resultate die Volksabstimmung in Zürich und die Probebohrung liefern, werden auch die anderen Schweizer Geothermie-Projekte Auftrieb erhalten oder eher nicht.
Klaus Ammann. Weniger Inserate, weniger Abonnenten. Die Medienhäuser müssen sparen, auch in der Schweiz. Besonders betroffen sind die Tageszeitungen. In letzter Zeit haben deshalb fast alle von ihren Redaktionsstellen gestrichen
Und die Zahl der Zeitungsseiten reduziert, vor allem bei der Auslandberichterstattung. Der Bericht von Medienredaktor Beat Zoltermann.
In der Hand halten sie Notizblock und Bleistift, um den Hals baumelt eine Fotokamera. Sie reden mit Erdbebenopfern, interviewen Lokalfürsten, beobachten neue Geschäftsideen und hören da und dort gar das Gras wachsen. Mit eigenen Augen sehen und eigenen Ohren hören, das kann kein Journalist am Pult, das kann nur ein Korrespondent vor Ort. Doch Korrespondenten sind teuer. Übersetzer, technische Geräte, die Reisespesen, all das kostet. Ein Luxus, den sich seit Krisenausbruch und Inserateeinbruch immer weniger Tageszeitungen leisten könnten, sagt Roger Blum, Medienprofessor an der Universität Bern. Mehr noch:
Jetzt kommt eine radikale Reduktion. Es ist richtig, ein Kahlschlag, der stattfindet in der Auslandberichterstattung.
Schon seit einer Weile müssen die Regionalzeitungen beim Ausland teilsparen. Nun setzen auch die beiden wichtigsten überregionalen Zeitungen der Deutschschweiz den Rotstift an. Bei NZZ und bei Tagesanzeiger gehen je rund ein halbes Dutzend Korrespondentenstellen verloren, wobei die Situation bei der NZZ etwas weniger schlimm ist, weil sie über mehr Korrespondenten verfügt. Roger Blum beobachtet die Entwicklung mit Sorge und er bedauert sie im Fall der Zeitungen.
Vor allem, weil eben reflektierende Hintergrundberichte, solche, die gute Analysen darstellen, im Printbereich nachhaltiger wirken.
Journalisten, die mehr bieten als die Nachrichtenagenturen mit ihrer Konfektionsware, mit ihnen kann sich eine Qualitätszeitung von einem Gratisblatt abgrenzen. Solche Berichte können der Grund sein, warum Menschen für eine Zeitung überhaupt etwas bezahlen wollen. Das wissen auch die Chefredaktoren von NZZ und Tagesanzeiger. Sie sagen, sie würden sparen und trotzdem denselben Service bieten. Ein schwieriges Kunststück. Es soll gelingen, indem man zum Beispiel die Korrespondenten mit anderen Zeitungen teilt. Etwas, was kleinere Zeitungen schon eine Weile tun und nun auch der Tagesanzeiger macht. Chefredaktor Rees Strehle sagt:
Man muss schauen, mit wem man teilt. Wir glauben für uns beispielsweise, dass Süddeutsche sehr gut dazu passt, weil es gibt wenig Doppelleser und es gibt ein ähnliches journalistisches Verständnis.
Anders NZZ-Chefredaktor Markus Spielmann. Er will ausschließlich mit eigenen Leuten vor Ort sein, ein Prinzip, das allerdings auch bei der NZZ nicht mehr in Stein gemeißelt ist.
Ich schließe nicht aus, dass wir vermehrt auch in Kooperationen gehen könnten in unserem Korrespondentennetz, dass wir die Exklusivität nicht mehr so eng definieren, wie wir es bis jetzt gehabt haben.
Problematischer als das Korrespondentensharing ist, wenn die Zeitungen einfach das Gebiet vergrößern, über das ein Korrespondent berichten muss. Für den Tagesanzeiger ist zum Beispiel ein einziger Korrespondent für alle Mittelmeerstaaten zuständig, inklusive Italien und Frankreich. Was, wenn es zugleich Neues über Gaddafi, Berlusconi und Sarkozy zu berichten gibt? Rees Strehle?
Ja, es ist unsere Hoffnung, dass nicht an allen drei Schauplätzen wirklich die Post abgeht, nicht, sonst wird es schwierig.
Schwierig, um zu berichten, aber auch sonst schwierig, weil der Korrespondent wohl bald ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Wie kann er alles wissen, worüber er berichtet? Und wo ist noch der Unterschied zum Kollegen auf der Redaktion in Zürich, der das Weltgeschehen via Internet und Telefon verfolgt? Ebenfalls schwieriger werden Außen-Kurzeinsätze von Auslandredaktoren. Früher waren Auslandredaktoren oft ehemalige Korrespondenten, kannten sich in einem oder mehreren Ländern aus, weil sie dort eine Weile gelebt hatten. Doch dies ist immer seltener der Fall. Markus Spielmann von der NZZ kennt das Problem. Auf der NZZ-Auslandredaktion kam es aus Spargründen zu einer ganzen Reihe von Frühpensionierungen.
Das müssen wir kompensieren über die Zeit hinweg. Wir werden einen gewissen Verlust an Know-how haben, das ist unbestritten, aber wir werden uns sehr bemühen, diesen dann eben auch über die Zeit hinweg wieder auf das Niveau zu bringen, wo wir es haben müssen.
Know-how-Verlust, Kostendruck, sie werden die Auslandberichterstattung künftig begleiten. Der Zeitungsexperte Roger Blum von der Universität Bern wird die Auslandberichterstattung der Tageszeitungen weiterhin aufmerksam verfolgen. Er sieht schwierige Zeiten kommen und gibt die Hoffnung doch noch nicht auf. Unter zwei Bedingungen.
Wenn es den Medien gelingt, a. sich stärker zu vernetzen, auch über Sprachgrenzen hinaus, und b. allenfalls neue Finanzierungsmodelle zu finden, zum Beispiel über Stiftungen, dann können sie wieder Korrespondentennetze aufbauen. Und die Notwendigkeit ist da, die ist ausgewiesen. Also es wäre sicher richtig, wenn sie alles tun würden, um es wieder hinzukriegen.
Und dann könnte den Tageszeitungen tatsächlich das Kunststück gelingen, mit weniger Mitteln eine gleichbleibende Auslandberichterstattung zu bieten. Wir werden's lesen.
Das war ein Beitrag von Beat Soltermann, der letzte Teil unserer Serie «Medien im Wandel». Australien ist eines der klassischen Einwandererländer. Im Verlauf der Jahrzehnte ist es auch für Tausende von Flüchtlingen zur neuen Heimat geworden. Trotzdem haben Australierinnen und Australier ein zwiespältiges Verhältnis zu Asylsuchenden. Das zeigt sich dieser Tage wieder am Fall eines Flüchtlingsbootes aus Sri Lanka. Kevin Rudd, der australische Premierminister, weiß nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Der Bericht von Urs Welterlin.
Der Kevin Rudd letzte Woche da sitzen sah, im Radiostudio, dem hätte er fast leid tun können. Ein Mann, hin und her gerissen zwischen seinen Gefühlen und der politischen Realität. Den Tränen nah hörte er dem Hilferuf eines kleinen Mädchens aus Sri Lanka zu. Das Kind bettelte aus dem Lautsprecher, mit herzzerreißender Stimme, Australien solle ihm und über 200 weiteren tamilischen Flüchtlingen doch bitte Asyl geben. Die Gruppe war auf einem Holzboot vor Indonesien unterwegs, auf der gefährlichen Reise nach Australien, als die australische Regierung davon erfuhr. Rudd rief den indonesischen Präsidenten Yudhoyono an, der die Flüchtlinge prompt abfangen ließ. Jetzt sitzen sie in einem Hafen in Indonesien fest, weigern sich, von Bord zu gehen. Sie wüssten nicht wohin, meinen sie, lieber sterben, als wieder in die Heimat Sri Lanka zurück, wo ihnen Folter und Tod drohten. Feuchte Augen hatte der Premier, aber seine Worte waren alles andere als mitfühlend. 15 Millionen andere Flüchtlinge gebe es auf der Welt, meinte er. Die Menschen aus Sri Lanka sollen sich für Asyl gefälligst an die UNO wenden. Dieser Vorfall ist geradezu ein Symbol für das gespaltene Verhältnis, das Australien zu Flüchtlingen hat. Auf der einen Seite ist der Kontinent ein Land der Hoffnung und des neuen Anfangs für Hunderttausende Vertriebene und Geschundene aus so ziemlich jedem Krieg der letzten 60 Jahre. Auf der anderen Seite hatte es bis vor kurzem die härteste Asylpolitik der westlichen Welt. Unter der früheren konservativen Regierung des damaligen Premierministers John Howard wurden selbst asylsuchende Kinder jahrelang hinter Gitter gesperrt, in isolierten Lagern in der Wüste. Es war populistische Abschreckungspolitik, gemischt mit einer Dosis Rassismus. Die Howard-Regierung zog regelmäßig Parallelen zwischen islamischen Asylsuchenden und islamistischen Terroristen. Abscheulich, sagten Kritiker. Ganz richtig, dagegen der Großteil des Volkes. Howards Politik war überwältigend beliebt, weil sie an eine historische, diffuse Angst der mehrheitlich weißen Australierinnen und Australier appellierte, an die Angst vor einer Invasion aus dem Norden, aus dem benachbarten Asien. Als der Sozialdemokrat Rudd 2007 an die Macht kam, versprach er, die inhumane Asylpolitik abzuschaffen. Er tat es und lange war Asyl kein Thema mehr in der Politik. Bis vor ein paar Tagen, als die Tamilen kamen. Die Konservativen, jetzt frustriert in der Opposition, werfen ihm vor, er sei zu weich, es drohten deshalb Fluten von Flüchtlingen. Rudds harte Worte sind deshalb wohl kaum mehr als ein Versuch, den harten Mann zu spielen. Hoffentlich, sagen Asylaktivisten, hoffentlich ist es nur Polemik. Sie fürchten sich vor einer von Opportunismus getriebenen Rückkehr zur Politik der Härte. Dabei ist das Asylproblem in Australien nicht mal eines, sicher nicht im Vergleich zu Europa. Im letzten Jahr ersuchten gerade mal 1700 Bootsflüchtlinge Australien um Schutz.
Das war ein Bericht von Urs Welterlin. Jetzt ist es 19 Uhr und gut 38 Minuten, das Dossier. Es muss ein ziemlicher Schock gewesen sein für die indischen Behörden, was sie da kürzlich auf Satellitenaufnahmen sahen. Der Grundwasserspiegel im Nordwesten des Landes sinkt dramatisch um 4 Zentimeter pro Jahr. Aber nicht der Klimawandel ist verantwortlich für die Wasserkrise oder nur am Rand. Nein, das Problem ist vielmehr hausgemacht. Das zeigt die Reportage unserer neuen Asien-Korrespondentin Karin Wenger. Sie war auf dem Fluss Yamuna, dem Hauptwasserspender Neu-Delhis, unterwegs.
Ja. Beim Tempel in Wazirabad, nördlich von Delhi, trifft die Welt der Götter hart auf jene der Menschen. Hier, wenige Kilometer nördlich von Delhi, werfen Männer und Frauen ihre Opfergaben, Bettelnüsse und Münzen in den heiligen Fluss Yamuna. Kinder vergnügen sich in den Fluten. Der Fluss sei vom Himmel auf die Erde gefallen, heißt es in der hinduistischen Mythologie. Jetzt liegt und schwimmt überall Abfall. Der Fluss sei zwar heilig, aber die Definition von Heiligkeit habe sich geändert, sagt Harsha Menawat, die für Greenpeace arbeitet.
There are a lot of beliefs that were originally supposed to be very environment friendly, but they've been changed so much. They have become completely different from what they were originally in the scriptures and in the holy books.
Viele Rituale wären eigentlich nach den Heiligen Schriften sehr umweltfreundlich. Aber die Rituale hätten heute wenig mit den Ursprüngen zu tun. Man praktiziere sie als Gewohnheit und ohne Rücksicht auf die Natur. Etwas weiter flussabwärts von Wazirabad nimmt uns Sonu, ein etwa 40-jähriger Inder, ein Stück mit seinem Ruderboot mit. Er ist am Fluss aufgewachsen. Früher sei der schön und klar gewesen. Heute tauge das Wasser jedoch nicht mehr als Trinkwasser. Kurz vor Delhi führt eine Eisenbahnbrücke über den Fluss. Ein Zug fährt über die Brücke und Passagiere, die weit aus den Waggons lehnen, werfen ihre Müllsäcke ins Wasser. Das ist hier schwarz wie Teer. Überall blubbern freigesetzte Gase, an der Oberfläche schwimmen Schaumblasen und Fäkalien. Aus einem Krematorium am Flussufer tragen Leute die Asche von Toten an die Ufer und werfen sie dann ins Wasser. Es stinkt wie in einer Kläranlage. Und doch, hier schwimmen Männer und tauchen nach Opfermünzen. Der Fluss sei in Delhi absolut tot, sagt Vimalendu Jha von der Umweltorganisation Swachha in Delhi. Und das, obwohl der Yamuna für die 15-Millionen-Metropole Delhi die Hauptwasserquelle sei.
Yamuna in Delhi, for example, it's completely dead.
Haushaltsabfälle und Industrieabfälle verschmutzten den Yamuna am meisten. Und dieser sei ein Paradies für Mücken, die Denguefieber und Malaria verbreiteten. Beinahe 4.000 Millionen Liter Abwasser flössen täglich in Delhi in den Fluss. Mehr als die Hälfte davon gänzlich ungeklärt. Die Regierung habe gewarnt, dass das Wasser des Yamuna nur noch zu Industriezwecken tauge. Tiere und Menschen sollten jedoch nicht mehr darin baden. Zu groß seien die Gesundheitsrisiken.
Government says that the water quality of Yamuna is E-class, which means it's only fit for industrial cooling. It's not even fit for animal bathing.
Die Regierung hat längst verstanden, dass sie den Yamuna säubern muss, um die Wasserversorgung von Delhi zu sichern. Sie hat einen Rettungsplan ins Leben gerufen und viel Geld für Kläranlagen gesprochen. Das war vor 17 Jahren. Heute ist der Fluss schmutziger denn je, weil die Bevölkerung so schnell wächst, dass die Kläranlagen die großen Abwasserströme nicht mehr bewältigen können. Und weil wohl ein großer Teil des Geldes in den Regierungsstuben versickert ist. Mit dem Geld, so scherzen viele böse, hätte man so viele Mineralwasserflaschen kaufen können, um einen neuen Fluss damit zu füllen. Was für den Yamuna gilt, gilt für die meisten Flüsse und Seen in Indien. Sie taugen nicht mehr als Trinkwasser, deshalb wird dieses immer öfter aus dem Grundwasser gepumpt, dessen Pegel so stetig sinkt. Ein Teufelskreis. Politische und soziale Ungerechtigkeit, das seien die Hauptgründe für die Wasserknappheit, sagt Ravi Agrawal, der Direktor der indischen Umweltorganisation Toxic Links.
Overall there is a scarcity of water, but the scarcity also is based in the political and social inequity between different groups of people. And there is not equal water sharing of even the water that there is.
Ja, es gäbe Wasserknappheit, aber das Wasser werde vor allem ungerecht verteilt, sagt Agrawal. Tatsächlich hat eine Studie der Weltbank erst kürzlich gezeigt, dass die Slumbewohner von Delhi viel mehr für ihr Wasser zahlen als die anderen Bewohner. Denn die Slums gelten als illegal und die Bewohner müssen ihr Wasser teuer bei privaten Wassertankern kaufen. Monatlich geben sie so ungefähr einen Fünftel ihres Einkommens für Wasser aus. Die anderen Einwohner Delhis sind am offiziellen Wassernetz der Stadt angeschlossen und bezahlen viel weniger. Diese Ungerechtigkeit besteht auch in anderen Städten und hat diesen Sommer zu Aufständen in der Stadt Bhopal geführt. Und auch auf nationaler Ebene sorgt die ungleiche Wasserverteilung immer wieder für Spannungen, da die Flüsse über die Grenzen der verschiedenen indischen Bundesstaaten hinwegfließen.
States which are upstream of the river flow tend to use more water and not give it to downstream states. So several states in the country have big battles over water.
Bundesstaaten weiter oben am Flusslauf brauchten oft mehr Wasser und überließen den nachfolgenden wenig. Deshalb stünden verschiedene Bundesstaaten im Konflikt miteinander, vor allem wenn unterschiedliche Parteien an der Macht seien, werde Wasser als politisches Druckmittel eingesetzt, sagt Ravi Agrawal. Die Regierung in Haryana hat bereits mehrfach die Dämme geschlossen und damit der Metropole Delhi den Wasserhahn zugedreht. In Zukunft werden diese Spannungen noch zunehmen, denn mit dem stetigen Wirtschaftswachstum in Indien wächst auch der Energiebedarf. Dieser wird zurzeit vor allem durch Kohle gedeckt, doch wegen des hohen CO2-Ausstoßes will Indien vermehrt auf Wasserkraft setzen. Für den Ganges sind bereits 20 Flusskraftwerke geplant. Werden diese tatsächlich gebaut, bliebe den Städten unterhalb nur noch ein Rinnsal übrig. Zurück auf dem Yamuna sind wir mit unserem Ruderboot am letzten Damm vor Delhi angekommen. Ein paar Wasserbüffel kühlen sich im Fluss. Wir fragen den Ruderer Sonu, wofür er denn das Wasser des Yamuna noch brauche. Zum Waschen und Baden benutze er das Wasser noch, sagt Sonu, und manchmal schwimme er auch darin. Er sei nämlich von der Regierung angestellt als Taucher und Lebensretter im Yamuna. Auf eigene Gefahr.
Die Reportage aus Neu-Delhi von unserer neuen Asien-Korrespondentin Karin Wenger. Bilder von ihrer Reise auf dem Yamuna-Fluss finden Sie online unter echo.drs.ch. Das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.